Moin, hier ist Terence Boyd. Ihr hört Unzerstörbar, den FCK-Podcast mit Sebastian und Marc.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 54. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 7. September. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen da draußen an den Apparillos. Na, geht's gut?
Ja, bei mir schon. Bist du wieder aufgewacht vom Sonntag?
Wir haben heute Zeitpunkt der Aufnahme ist 7. September, also mittwochs. Ich bin gerade wach vor.
Das ist wunderschön.
Ich bin gerade wach vor. Seit der Halbzeit, ja. Schlaf, irgendwie wie in Trance. Du, ich kenn Bäm rausreise.
Ich kenn Spoiler, du hast nichts verpasst.
Ich kenn echte Dosleberwurst mit beide Händen aufmachen. Mhm. Einfach so. Oder okay. Sauma esse. Mit dem Haps. Ich hätte sollte die Kaffeebohne nicht kauen.
Nett? Mensch, das ist nicht gut.
Nee. Hättest du sollte vielleicht ja, mal und aufgießen ja. Mit heißem Wasser. Das wäre, glaube ich, schon besser
gewesen. Mensch, das ist speckt besser.
Ja, das speckt besser.
Ja, aber ich mache ja oder wir haben gerade unsere Witze darüber gemacht, über das langweilige Spiel in Anführungsstriche. Wobei, das muss man, glaube ich, schon ein bisschen relativieren. Vor allen Dingen, wenn man so SWR Sport gesehen hat und heute war auch, oder die Woche war Terence Boyd auch im Lilienliebe-Podcast. Und da gab es so ein paar Sätze oder Meinungen von den beiden, die man so ein bisschen aufgestoßen ist. Und zwar hast du ja das auch schon die Woche bei Betzeschwätze angesprochen, dass gerade bei Facebombs, wie du das immer nennst, auch ein bisschen oder ein wenig negative Stimmen gibt, beziehungsweise dass die Erwartungen da so hoch sind, dass man ja gegen Sandhausen schon 3 Punkte erwarten könnte oder sowas. Und da will ich genau ansetzen, weil ich glaube schon, dass es momentan so ein kleines Problem ist. Also gefühlt sind jetzt viele wieder zurückgekommen, zum Glück, ich will das gar nicht negativ sehen, aber sind wieder viele, viele Leute zurückgekommen, die in der dritten Liga nicht unbedingt so nah am FCK waren, beziehungsweise den FCK so intensiv verfolgt haben. Und ich habe so das Gefühl, dass genau von solchen Leuten, wobei, das ist echt sehr vorsichtig, ja, soll nicht so hart klingen, aber dass die Erwartungen da relativ hoch sind. Nicht umsonst hat Dirk Schuster gemeint, wir müssen halt gucken, wo wir herkommen und dass wir halt das realistisch sehen sollen, dass das alles keine einfache Situation für uns ist. Ja, wir kommen aus der dritten Liga, wir haben dasselbe Personal mehr oder weniger mit ein paar wenigen Verstärkungen aus der dritten Liga und wir müssen schon aufpassen, dass die Euphorie nicht in zu großen Erwartungen endet. Ich hoffe, man versteht, was ich meine, auf was ich hinaus will.
Ja, ist schon klar, aber wie gesagt, ich fühle mich da nicht angesprochen. Ich denke mal so, ja, dann hat er halt diese seltsamen Hampelmännchen auf Facebooks damit gemeint. Weil bei aller Liebe, uns muss er das, glaube ich, nicht sagen.
Ja, was ist halt so ein bisschen auffällig, ja, dass das jetzt beide so ansprechen. Das lässt mich halt so ein bisschen hellhörig werden. Und ich weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt, dass das so die Erwartungen sind, weil Sandhausen ist halt ein Zweitligist seit 11 Jahren oder was. Natürlich sind die da, die haben ganz andere Spieler, die haben ganz anderen Kader.
Ja, vielleicht deutet man aber das Spiel gegen Sandhausener einfach falsch. Also nicht verallgemeinert jetzt gemeint, ja, sondern einfach nur so diese der ein oder andere Mensch da draußen sagt, so wie ich natürlich, aber bei mir ist es mehr ironisch gemeint mit, oh Gott, was ist langweilig, ich bin gerade eben erst aufgestanden, ne? So, erst mal aufs Klo. Das waren zwei Mannschaften und das habe ich vorm Spiel und auch in der Halbzeit gesagt. In der Halbzeit kann man es ja nachweisen, ne? Wir machen ja unseren Instagram-Schwatz da immer.
Genau.
Habe ich ja gesagt, das ist neutral. Das ist irgendwie, heben sich beide Mannschaften gegenseitig auf, weil wir halt einfach zu ähnlich sind. Wir haben, also im Prinzip war es dann doch kein schlechtes Spiel, wenn du das so sagst, ne, mit etablierter Zweitligist und so, mit Sandhausen. Das ist schon top, aber es war sehr, sehr zäh für uns Zuschauer. So, und dann muss man doch aber so ehrlich sein, alleine schon die Statistik nach dem Spiel, ja, die hat doch eigentlich genau das bestätigt. Die hat doch genau das bestätigt. Wir sind so sauähnlich. Also Ballbesitz etc. pp. Und da, ob man da jetzt irgendwie den großen Fall jetzt zum Saisonbeginn erlebt, also das wage ich jetzt wirklich zu bezweifeln.
Ja, zumal, also man muss halt auch immer sehen, auch wenn wir die Spiele nicht gewonnen haben oder auch verloren haben gegen Paderborn, wir haben da ja auch gegen Paderborn, wir haben da extrem gut mitgehalten. Ja, es gab jetzt keine Mannschaft, die uns da komplett an die Wand gespielt hat oder die uns da auseinandergenommen hat oder sonstiges. Wir haben immer sehr, sehr gut mitgehalten, haben ja auch ganz, ganz viele Punkte geholt und ich glaube schon, dass man da echt auf dem Boden bleiben muss. Und wenn man jetzt sieht, welche Gegner das da als nächstes auf uns zukommen, die spielen, oder Heidenheim auch. Heidenheim wird echt ein verdammt blödes Spiel für uns. Blöd ist ein falscher Ausdruck, aber es wird schwer für uns, definitiv. Also ich glaube,
doch, das wird ein blödes Spiel für uns. Also Darmstadt wird schon hardcore, ja. Da hast du recht. Aber so richtig krass wird, denke ich, dann, also das kommt noch, ja. Ich glaube auch, dass wir die härtesten Spiele nicht zwingend jetzt haben. Ich glaube, das wird irgendwie kurz vor der Winterpause. Ne, wo es eben bewusst wird, okay, wenn wir jetzt die Punkte, die müssen wir noch mitholen, so denken nicht nur wir, sondern auch andere. Und die Rückrunde, vielleicht startet die ein bisschen verhalten bei allen Mannschaften, ne, so irgendwie so, mal gucken, was sich da im Wintertransfer und so weiter noch getan hat. Und dann wird man so richtig auf die Kacke gehauen. Und ich glaube, dann kommen die härtesten Spiele für uns. Wenn wir da nicht wach sind und da immer noch so, ja gut, wir taumeln ja jetzt nicht rum, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. Wenn wir da jetzt irgendwie so ein bisschen dransusig dann werden, das wird teuer bezahlt. Also mit einer Niederlage dann, ja.
Ja, so mal auch, also nur mal gegebenenfalls nach der langen Winterpause, die da ja auf uns zukommt, beziehungsweise nachdem dann so lange keine Pflichtspiele mehr waren, wenn du da schlecht reinstartest, dann wird das halt echt brutal in der Rückrunde. Aber wie gesagt, einfach so nochmal ein kleiner, das wollte ich eigentlich nur damit ausdrücken, wir sollten halt echt gucken, da schieße ich mich einfach Beuth und Dirk Schuster an, wo wir herkommen. Was wir momentan erreicht haben, ist schon absolut top und einfach nett. Einfach realistisch bleiben. Und Sandhausen war vor unserem Abstieg in die dritte Liga vielleicht eine kleine Mannschaft, die man so ein bisschen belächelt hat, aber in der Situation, wo wir jetzt sind, darf man keine Mannschaft, die in der zweiten Liga spielt, belächeln.
Genau.
Auch so. Magdeburg, wenn ich gesehen habe, was die da jetzt die Woche nochmal verpflichtet haben. Und auch Braunschweig. Braunschweig würde ich auch auf keinen Fall abschreiben, weil ich glaube schon, dass die auch da nochmal zurückkommen oder beziehungsweise noch die einen oder anderen Punkt holen werden. Von daher nicht überheblich werden, einfach auf uns gucken und nicht alles schlecht machen. Und selbst wenn mal ein paar Niederlagen kommen, was ja auf definitiv kommen wird, einfach ruhig bleiben.
Bei der einen oder anderen Mannschaft, wirst du sehen, wird sich herausstellen, dass die Hinrunde komplett anders läuft, wie später die Rückrunde. Also ich hoffe, Dresden, wir sind nicht dabei.
Bestes Beispiel letzte Saison.
Ja, genau. Dresden hat es eigentlich bewiesen in der dritten Liga letzte Saison, in der zweiten Liga letzte Saison. Also ist schon heiß. Du, Sebastian, ich muss aber noch was loswerden, bevor wir weitermachen. Und zwar gab es ja Feedback zu unserer Folge vor Sandhausen, war das, glaube ich, wo wir aufgenommen haben. Genau. Und zwar der David, hallo, der hat mich angeschrieben, ist Stammhörer unseres Podcasts, finde ich auch sehr, sehr toll. Der hat verstanden auch, dass ein Podcast keine Einbahnstraße ist, ne? Das heißt, der gibt auch Feedback. So, das finde ich sehr gut. Ihm ist was aber aufgestoßen. Ich lese jetzt nicht alles vor, und zwar ging es um den Opoku-Transfer. Ich kürze es mal ganz kurz ab, und zwar schrieb er, ich zitiere mal aus dieser Nachricht: Zum anderen finde ich, dass die Reaktion auf eine rassistische Beleidigung wohl kaum zu impulsiv sein kann. Wir wissen beide, dass es in den Stadien dieser Republik Rassismus gibt, sei es in Duisburg oder in Kaiserslautern. Selbst wenn in dieser Situation Klein Hansel gemeint gewesen sein soll, wurde Opoku sicher zuvor schon häufig rassistisch beleidigt. So, das ist es. Nee, das ist es noch nicht. Und dann, ganz ehrlich, weiße Typen wie du und ich können wohl kaum in solche Situationen hineinversetzen. Insofern finde ich es, gelinde gesagt, schwierig, das Ganze mit einem zu impulsiv abzutun. Mein zu impulsiv war aber ja gar nicht auf die rassistische Beleidigung gemünzt. Das wiederum war ja mit diesem Foul verknüpft. So, vielleicht habe ich mich an dem Tag echt schwammig ausgedrückt oder war nicht klar genug, keine Ahnung. Aber meine Fresse, ne? Zumal ich dabei bleibe bei der Meinung, dass dieses Nachtragen, ja, so dieses, also wie gesagt, das mit den Affenlauten, das konnte ich leider nirgendwo mehr lesen oder überhaupt nicht lesen. Jedoch gab es das Zitat, du kannst keine Ecken schießen, du Affe, von einem Fan, und das hatte er mir auch in einem Link geschickt, aber das kannte ich ja, ne? Da hieß es aber von Anfang an, es sei nicht Opoku irgendwie gemeint und so. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man das, dass sich das einfach nicht geziemt. Also einfach so random Leute zu beleidigen, egal ob die jetzt unten spielen oder nicht. Foppen ist okay, aber ich meine, hopp, ne? Ist dann halt, bei mir klingelt jetzt die ganze Zeit das Telefon nicht mehr, bekloppt. So. Das bringt mich bei einem sehr wichtigen Thema sehr durcheinander, wenn das passiert. So. Genau, also nochmal. Nein, zu impulsiv hat nichts mit der Diskriminierung zu tun, also mit dem Rassismus, sondern war gemünzt auf dieses Nachtreten bei seinem Foul, für das er jetzt 5 Spiele Sperre absitzen muss. So. Danke, David. David oder David? Achso, Quatsch. Er kann man ja jetzt nicht antworten. Aber vielen lieben Dank. Und wir haben aber auch nett hin und her geschrieben. Danke für deinen Rückmeldung. Genau. Wir haben aber auch noch nett hin und her geschrieben und sind zum Entschluss gekommen, dass wir definitiv einer Meinung sind. Also das ist, da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Sagt man doch so schön.
Ja, das ist doch schön. Ja. Aber dann kommen wir vielleicht auch zum nächsten Thema, zum Spiel in Sandhausen. Mhm. Haben wir eben schon so ein bisschen angeteasert, aber gehen wir vielleicht noch kurz ein bisschen detaillierter drauf ein. Aufstellung war, würde ich mal sagen, nichts groß Besonderes. Also Zuck war ja wieder zurück, hat aber trotzdem nett gespielt. Das heißt, Durm wieder auf links, Zimmer auf rechts in der Verteidigung und dann Herrscher vorne. Neu war allerdings, dass Ritter nach außen gezogen wurde. Wie hat das für dich funktioniert im Spiel?
Naja. Naja. Ich sehne eher auf der anderen Seite lieber. Aber gut. Es ist für mich ultra schwer, gerade jetzt, nach so vielen Tagen und so viel Schlaf, das Ganze nochmal so detailliert irgendwie Revue passieren zu lassen. Vor allen Dingen, weil die Partie halt noch so zäh für uns Zuschauer war. Ich habe beispielsweise, was ich aber noch weiß, ist, wir haben ja heute einen wunderbaren Gast aus Darmstadt mit dabei, den Matthias, aus dem oder vom Podcast Hoch und Weit, der Linien-Podcast. Und Hoch und Weit, das ist nämlich so ein Ding, das habe ich am Sonntag gegen Sandhausen gesehen von Durm. Und leider wirkte es auf mich so, wie wenn er überhaupt nicht wusste, wohin. Also Hauptsache nur weit und hoch. Hauptsache weg. Und das hat mich so, das hängt mir noch so ein bisschen nach, also dieser Eindruck, ob es tatsächlich so war, um Himmels Willen. Muss ich mal das nochmal antun? Nein, muss ich nicht. Ich hake das Spiel für mich einfach ab. Wir haben keine 3 Punkte verloren, sondern einen gewonnen. Wer mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist Redondo. Der hat durchaus nochmal so ein paar positive Akzente setzen können, wenn du mich fragst. Und Nihus war es, glaube ich, auch, ne? Hat auch ein relativ gutes Spiel gemacht. Und Lute. Lute war gut. Zimmer war ebenfalls präsent. Bei dem merkst du so richtig, bei Jean Zimmer, dass er so richtig kämpferisch unterwegs war. Leider auch bei einer Foul-Situation, die man, naja, abstempeln könnte, ne, mit naja abstempeln könnte. Da ist er leider nach dem Pfiff hingerannt und hat, obwohl er ja gar nicht beteiligt war, ne, und hat dann so ein bisschen provoziert.
Hat sich halt ohne diese gelbe Karte abgeholt.
Ja, genau. Also
noch mal, weil
war, glaube ich, seine dritte.
Ist angesprochen.
Ne? Jetzt fehlt noch eine und dann ist er halt ein Spiel mal, ja, hat er halt mal frei. Und das hängt mal auch noch so nach, ne? Ich meine, das musste nicht sein, aber ich meine, hey, das ist emotional, wenn Jean Zimmer auf dem Platz ist. Wissen wir ja aus dem SWR-Podcast. Nur der FCK, glaube ich, war er zu Gast, ne?
Genau, richtig.
Dass er da immer voller Emotionen und Feuer und Flamme ist für den FCK und dann kennt er halt nichts. Und das ist aber in dem Fall vielleicht so ein kleinen Nachteil. Das ist ein kleiner Nachteil, ja.
Ja, weil du es eben ja schon angesprochen hast. Nihus ist ja zurückgekehrt in die Startelf und ich fand schon, dass man gesehen hat, dass das defensiv wieder besser funktioniert. Allerdings fand ich, dass es dann offensiv am Wochenende in Sandhausen nicht ganz so gut war wie gegen Magdeburg zum Beispiel. Aber gut, ich glaube, das wird sich noch finden. Ja, also Clement, durch die Umstellung mit Clement wird sich das aber noch fügen, glaube ich schon. Ansonsten fand ich halt, dass wir in der ersten Halbzeit hatte Sandhausen die besseren Chancen, finde ich. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit doch wieder besser gemacht. Komisch, dann die zweite Halbzeit ist irgendwie immer besser. Leider haben wir es da halt verpasst, kurz nach der Pause das Tor zu machen, was uns ja die letzten Spiele immer gelungen ist und damit die Trendwende im Spiel war. Das haben wir leider verpasst mit der Chance von Herrscher. Aber nicht so trotz, so die letzten 10, 15 Minuten oder sowas haben wir gefühlt da vorne gar nicht mehr viel gemacht. Wir haben da auf Halten gespielt, was ich ganz richtig verstanden habe. Gut, ich meine, Dirk Schuster hat es ja nach dem Spiel erklärt, ja, dass wie er das formuliert hat, dass Sandhausen ja die Falle aufgestellt hat, um auf Konter zu spielen und die Falle wollte man nicht tappen. Aber es war halt sehr auffällig. Andererseits fand ich, dass Sandhausen die letzten Minuten aber auch keine große Lust mehr hatte, da noch irgendwie einen Konter zu fangen oder sowas. Und von daher war das Spiel letzte Minuten noch langweiliger als das Spiel davor. Aber wie du schon sagst, es ist eigentlich ein verdientes Unentschieden mit einem gewonnenen Punkt. Und Dirk Schuster hat es ja auch nach dem Spiel so schön gesagt. Ich glaube, dass man erst weiß, was ein Punkt wert ist, wenn man das Spiel verloren hat. Und da kann ich mich nur anschließen. Ja, ansonsten finde ich, dass man sich echt freuen muss, dass wir da mal das erste Spiel ohne Gegentor absolviert haben. Das ist ja auch ein kleiner Erfolg, oder?
Ja, hat ja Beuth in seinem Insta-Post mit Lute klargestellt. Der Kollege hat endlich die Null hinnegehalten. So. Ja, der Beuth vorne A. So. Das hat sich auch, wie das Spiel auch, ne, ein bisschen relativiert. Ja.
So sieht's aus. Ja, aber ich glaube, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt zum Spiel, oder?
Ja, eigentlich war viel zu viel, ganz im Ernst. Es war zäh, ja. Es war schweißtreibend, aber nicht wegen dem Treiben auf dem Platz. Ich habe beispielsweise die Sandhäuser gut verstehen können, warum sie kein Risiko mehr eingegangen sind, weil ich glaube, dass wir auch besser in der zweiten Hälfte drin waren als in der ersten. Umgekehrt kennen wir den Fall ja auch, Ne? Das heißt, daddeln mal zu lang rum, dann rächt sich's und dann schießt der Gegner ein Tor. Ne? Und in dem Falle muss man ganz klar sagen, Sandhausen, die deutlich besseren Torchancen gehabt während dem ganzen Spiel. Da hätte es jetzt keinen großartig verwundert, wenn plötzlich Terence Boyd oder Clement oder sonst wer plötzlich da wäre und hätte das Ding eingenetzt.
Ja, oder der Schuss von Ritter wäre reingegangen. War ja auch ein guter Schuss da. Genau, was war 80. 70. Genau. Rum. 74. Genau. Ja, von daher können, glaube ich, alle Beteiligten damit zufrieden sein.
So ist es.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen den SV Darmstadt und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einen Gast in unserem Podcast haben. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich Matthias vom Hoch und Weit der Lilien Podcast. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, servus, hallo zusammen.
Ja, freut uns, dass es heute geklappt hat. Und vielleicht stellst du dich in eurem Podcast mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also unseren Podcast Hoch und Weit gibt es seit 2016. Mittlerweile sind, was die Aufnahmen anbetrifft, irgendwo in den 240ern, glaube ich. Sind vier Jungs, alle verstreut im Süden der Republik, aber alle eint uns die Liebe zu den Lilien. Und Hoch und Weit hat so ein bisschen noch den Bezug zum damaligen Spielstil. Dirk Schuster hat uns damals verlassen gegen Augsburg, aber dennoch war Hoch und Weit nicht ganz verkehrt als Stilmittel und auch in der Historie in Darmstadt gar nicht so unbekannt. Mittlerweile haben wir uns von dem Spielstil entfernt, aber dem Namen sind wir treu geblieben. Und ansonsten beschäftige ich mich so mit den Lilien auch noch abseits des Podcasts. Ich habe einen kleinen Blog, der nennt sich Kickschuh-Blog. Da habe ich mich aber mittlerweile drauf aus Zeitgründen konzentriert, nur noch die Neuzugänge vorzustellen, indem ich Blogger oder Journalisten spreche, die den abgebenden Verein des Spielers, der zu uns gekommen ist, beobachten und damit auch was zu dem Spieler sagen können, was gerade jetzt bei sehr internationalen Zugängen immer mehr gar nicht so schlecht ist, weil die Neuzugänge dann einfach nicht bekannt sind. Dann schreibe ich auch noch eine Lilienkolumne in den Darmstädter Stadtmagazin und last but not least habe ich auch diese 111 Gründe-Reihe zu den Lilien verfasst. Das liegt aber schon ein bisschen zurück. Also das vielleicht so zu meiner Person. Dann kann sich jeder ein kleines Bild machen.
Ja, sehr schön. Dann hast du auch schon das erste Thema aufgemacht. Und zwar ist ja momentan Dirk Schuster unser Trainer. Der Wechsel war ja dann doch sehr abenteuerlich, kurz vor der Relegation. Aber was kannst du uns denn über Dirk Schuster bei der Zeit bei Darmstadt sagen?
Ja, ich wurde auch bei Twitter angeschrieben von lautern Fans oder auch Blogger oder Podcast-Universum, was man denn davon zu halten hat. Ich fand als Außenstehender damals den Wechsel vielleicht genauso überraschend wie ihr oder ihr habt es vielleicht schon kommen sehen, ich auf jeden Fall nicht. Und ich fand, dass Dirk Schuster da nicht der schlechteste Fahrensmann war für die Relegation. Das haben wir ja selber seinerzeit in Bielefeld erfahren dürfen, dass er mit einer Ausgangssituation von einem 1-3 im Hinspiel das Ganze so ausgefuchst angegangen ist, dass dann zum Schluss ein Last-Minute-Sieg in Bielefeld rumkam. Und das wird hier auf ewig hochgehalten, diese Relegation. Das heißt, er kann Relegation, das hat er mit euch dann bestätigt. Und er kann vor allem, finde ich, so eine Underdog-Geschlossenheit, so ein Schulterschlussdenken hinbekommen. Also ich kann mich erinnern, er war vor uns bei den Stuttgarter Kickers einigermaßen erfolgreich, dann bei uns erst recht, Augsburg hat nicht so geklappt, dann bei uns wieder erfolgreich, zumindest in puncto Abstiege verhindern in der zweiten Liga und in Aue war ja auch nicht ganz verkehrt. Also ich glaube, ihm liegt so dieses Umfeld, wo man sich eher kleiner sieht, als es die Allgemeinheit vielleicht betrachtet, obwohl, also im Endeffekt, was will ich damit sagen, er kann es ganz gut verstehen, so einen Schulterschluss, wie ich sagte, hinzukriegen und immer Step-by-Step zu denken und ist, glaube ich, eher einer, der das Ganze sehr nüchtern betrachtet und nicht jetzt Euphorie aufkommen lässt, sondern sagt hier 40 Punkte wahrscheinlich in eurem Fall und dann gucken wir weiter, so was bei uns damals in der zweiten Liga. Und er versteht es ganz gut, so in die Erwartungshaltung zu dimmen und dann zu überraschen.
Dirk Schuster war ja gleich zweimal bei euch. Du hast es ja eben auch schon so angesprochen. Einmal 2012 bis 2016 und dann 2017 bis 2019 nochmal. Mhm. Wie war der Abgang dann beim zweiten Mal? War das, oder ich drück's ein bisschen anders da aus, ist er immer noch gut in Erinnerung bei euch oder gibt's jetzt schon viele, die sagen, war zwar eine erfolgreiche Zeit damals mit dem Aufstieg direkt in die erste Liga, aber war gut, dass er dann beim zweiten Mal auch dann gegangen ist oder gegangen wurde.
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber ich denke, dass er dennoch im Großen und Ganzen hier in Darmstadt und um Darmstadt herum einen guten Klang hat. Also wir waren ja damals quasi absolut weg vom Fenster und waren sportlich abgestiegen in der dritten Liga mit ihm, wobei er dafür gar nicht mehr viel konnte, sondern da war das Kind schon fast davor mit in den Brunnen gefallen. Und dann hat er diesen märchenhaften Aufstieg oder die zwei märchenhaften Aufstiege plus Klassenerhalt in der Bundesliga hingelegt. Das wird ihm keiner nehmen. Das wird in der Vereinshistorie sehr fest verankert sein. Und dann hat es ja auch geschafft, bei seinem zweiten Engagement aus einer sehr hoffnungslosen Situation schon fast, da war die auch mit unten drin gehangen und ich glaube, ich hatte es dann auch erwischt, uns da noch zu retten auf unsersame Weise. Insofern, das überstrahlt alles. Und ja, der Abgang beim zweiten Mal, der war dann nicht freiwillig von ihm ausgewählt, wie beim ersten Mal nach Augsburg, sondern da lief es einfach auch nicht so richtig rund und dann hat man sich entschlossen, hier Reißleine ziehen, was Neues probieren mit Kramotze seiner Zeit und das ging dann auch gut auf. Also es war dann phasenweise nach seinem Weggang, kann ich mich noch so erinnern, ein bisschen die Fesseln gelöst. Also er ist ja durchaus jemand, der ein bisschen auch die Null muss stehen oder so denkt und nicht so zwingend für den allergrößten Spielstil steht. Das hat Kramotzes dann in einigen Spielen doch ganz gut gelöst und schnell gelöst und dann auch schnell mit dem Aufstieg gar nichts mehr zu tun gehabt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Name Dirk Schuster hat bei uns immer noch einen guten Klang. Der wird auch nicht großartig verblassen. Gleichwohl haben die jetzt nachfolgenden Trainer immer wieder auch gezeigt, dass man eine Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Klar, man hat jetzt auch ganz andere Spielertypen als noch zu seiner Zeit, aber dieses Hoch und Weit, wie ich anfangs sagte, das wird jetzt hier zwar manchmal noch praktiziert, aber es ist doch jetzt mittlerweile ein anderer Spielstil eingekehrt und deshalb hatte er seine Zeit und seine Erfolge, aber jetzt war es einfach auch an der Zeit, was anderes zu probieren und es ging Gott sei Dank überwiegend auf.
Naja, ich meine, so eine Mannschaft ist ja auch stets im Wechsel. Und da muss man an den Schräubchen drehen. Bei uns ist beispielsweise Marco Antwerpen, also Vorgänger von Dirk Schuster bei uns auf dem Betzenberg, ebenfalls noch in guter Erinnerung. Und ich glaube, da war es ähnlich. Also ich denke, da haben andere Faktoren noch mit eine Rolle gespielt. Ja, mei. Das gehört halt leider alles immer dazu, ne?
Ja, klar. Wobei man muss auch schon sagen, dass Marco Antwerpen bei uns schon sehr, sehr beliebt war, weil er uns ja quasi, wir haben ja auch um den Abstieg gespielt in der dritten Liga und dann kam ja Marco Antwerpen, da hat sich dann so viel zum Guten gewendet, also sportlich vor allem, dass da der Trainerwechsel letzte Saison schon sehr kurios war, sage ich mal so.
Ja, ich meine, so kurz vor der Relegation einfach, ja. Also Dirk Schuster, erstes Spiel bei uns, war ja tatsächlich das Relegationshinspiel gegen Dynamo Dresden. Mhm. In so einer Phase den Trainer zu wechseln, also Heidewitzka.
Ich glaube, ja, das machen nicht sehr viele. Ja, weil wir das sicherlich schon häufiger besprochen haben. Also es war sehr unorthodox, um es mal so auszudrücken. Aber gerade in der Phase wusste, glaube ich, Dirk Schuster genau, an welchen Schräubchen er drehen muss, um die Niederlagenserie und dann auch den verspielten Aufstieg aus den Köpfen zu kriegen. Und ich glaube, dass er einfach weiß und es versteht, eine Mannschaft so auf die Basics zurückzuführen und damit dann den Erfolg zu holen. Und ja, er hat es jetzt bewiesen, ne? Also das war schon gut und ich meine auch, dass er jetzt in der Saison so eine ähnliche Klaviatur spielt in der Öffentlichkeit, wie wir sie kennen, also den Ball sehr flach halten und es gibt jetzt auch weitere Lilien-Podcasts, ein befreundeter Podcast heißt Lilienliebe, da war der Terence Boyd jetzt diese Woche zu Gast, der hat auch gesagt, hier 40 Punkte holen und dann mal schauen, aber bevor die 40 Punkte nicht eingesackt sind, ist es Quatsch, an irgendwas anderes zu denken. Und das ist Dirk Schuster. Und ich denke, damit ist er wahrscheinlich auch in eurem Umfeld der richtige Mann.
Ja, es ist ja auch sehr vermessen. Also bei aller Liebe jetzt über Aufstieg oder sonst irgendwas nachzudenken. Wir kommen aus der dritten Liga. Wir haben ordentlich turbulente Zeiten hinter uns. Vielleicht haben wir die auch noch vor uns. Wer weiß, was kommt. Ja. Bei uns weiß man nie, ne? Betzenberg ist immer so ein Überraschungsei.
In beide Richtungen.
Ja, genau. In beide Richtungen.
Ihr könnt halt schon auch eine Wucht entwickeln und wir haben es ja damals, ich kann mich noch gut erinnern, als wir 2014 nach diesem besagten Bielefeld-Relegationsspiel aufgestiegen waren, da hatte ich mich noch so kneifen müssen, gedacht, oh Gott, wen sollen wir denn bitte schon in der zweiten Liga hinter uns lassen? Bin noch auf VfR Aalen und SV Sandhausen gekommen, dann hört es auch schon auf und am Ende der Saison waren wir aufgestiegen. Also wir haben uns damals auch sinnvoll verstärkt, Tobi Kempe und Konsorten, Romain Brégerie seinerzeit, das waren einfach Faktoren, die gestochen haben. Das Korsett war aber da und das Korsett war das, das beweisen wollte, sie können mehr als nur dritte Liga und vielleicht geht's ja bei euch ähnlich. Also jetzt weiß Gott nichts an die Wand malen, aber Dirk Schuster, glaube ich, ist in der Hinsicht nicht verkehrt, aber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder zumindest ich.
Ja, noch eine Frage zu Dirk Schuster, dann können wir glaube ich, das auch abschließen. Und zwar, bei Marco Antwerpen war es ja mehr oder weniger so, dass jede Woche quasi eine andere Elf gespielt hat oder beziehungsweise du konntest ja nicht sicher sein als Spieler, dass du das nächste Spiel auch noch spielst. Bei Dirk Schuster scheint das momentan ein bisschen anders zu sein. Also er hat tatsächlich so seine Startelf, die er da nicht oft durcheinander wirbelt. Also klar, jetzt durch Clement den Neuzugang hat er da ein bisschen umgestellt und alles. Ansonsten hat er ja doch noch schon eine starke Struktur, wie er spielt. Wie war das bei euch so?
Ja, fühle ich mich auch dran erinnert. Also müsste ich jetzt nochmal sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt, glaube ich, läuft es tatsächlich darauf raus. Er hat so ein Korsett, dem vertraut er und die Mannschaft zahlt es ihm dann auch zurück. Das bedeutet natürlich für die, die auf der Bank sind oder nicht im Kader, für die ist es tatsächlich nicht sehr leicht. Ich kann mich in der zweiten Liga erinnern, da hatten wir Dominik Strohengel, der die dritte Liga in Grund und Boden geballert hat. Da hat er in der zweiten Liga nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber er hat trotzdem an ihm festgehalten und ein Ronny König war ein Jahr bei uns, just in diesem Zweitliga-Jahr, und er hat sich dann verewigt mit einem Tor gegen euch auf der Zielgeraden der zweiten Liga.
Sehr unsympathischer Mensch, ja.
Ja, das war wahrscheinlich sogar sein einziges Tor bei uns, also kommt fast hin, würde ich sagen. Und deshalb an der Personalie kann man schon ausmachen, Strohengel hat in der dritten Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt und Schuster hat eben auch in der zweiten Liga vertraut, auch wenn er da jetzt nicht mehr so häufig gescored hat. Und was auch das Spielsystem anbetrifft, also eine Spitze war mehr oder minder gesetzt, aber es gab eine Doppelspitze so gut wie nie. Ich kann mich aber erinnern, dass wir seinerzeit in Sandhausen das erste Rückrundenspiel hatten und wir lagen 1-0 zurück und er hat plötzlich Ronny König vorne reingeworfen. Da dachte ich so, Doppelspitze, wo gibt's denn sowas? Also das ist nicht Dirk Schuster, aber da habe ich schon so gedacht, okay, er will aus der Saison das Maximum rausholen. Er will nichts unversucht lassen. Also auch sowas ist mir noch in Erinnerung, aber im Endeffekt gebe ich euch recht, er ist jetzt nicht der Experimentierfreudigste. Er weiß einfach, ein Korsett zu finden, auf das zu setzen. In der Regel zahlt das Vertrauen dann auch zurück. Zumindest bei uns.
Ja, und dann gibt es ja noch eine Personalie bei euch, die ja bei euch mal aktiv war, und zwar Terence Boyd. Du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass er in einem Lilien-Podcast heute war. Und wie habt ihr Terence Boyd in Erinnerung bei euch?
Ja, über den hatten wir jetzt bei Hohenwald auch am Montag uns kurz ausgetauscht. Da würde ich jetzt auch einfach meine Sichtweise wiedergeben. Er kam ja zu uns in der ersten Liga. Das heißt, die zweite Erstligasaison, da war Schuster schon nicht mehr da. Und dann haben sie ihn verpflichtet in der Winterpause, meine ich. Er kam von RB Leipzig, was jetzt bei uns kein wohlgesonnener Verein ist. Aber das hat man ihm nachgesehen. Und er kam aber auch mit einer langen Verletzungsgeschichte. Und das hat man ihm angemerkt. Er war nicht der spritzigste, er war jetzt nicht so wahnsinnig torgefährlich und in der zweiten Liga eine Saison hat er sich noch beweisen dürfen und dann kam Dursun und dann war er auch weg. Also mit anderen Worten, ich würde sagen, er war das, was man in Darmstadt schätzt, sehr engagiert, emotional, immer bei der Sache, aber die Qualität war doch manchmal nicht so gegeben. Und jetzt heute in dem Podcast, ich habe es auch nochmal reingehört, hat er auch gesagt, es war einfach schade, er hatte damals noch nicht die Ruhe und vielleicht auch die Abgeklärtheit und den nüchternen Blick auf das Ganze wie jetzt bei euch. Also ich glaube, er ist jetzt nochmal reifer geworden und ist alles in allem, glaube ich, ein Typ, den du gern haben kannst. Und bei uns hat es sportlich einfach doch nicht so ganz gepasst. Ich glaube, die Trefferquote war auch sehr überschaubar. Eine Szene, die ich noch auch sehr gut in Erinnerung habe, Barış Atik hatte auch eine Vergangenheit bei euch. Der hatte sich bei einem Spiel verletzt und Beuth hat ihn vom Platz getragen, weil er einfach nicht mehr den Platz aus eigener Kraft verlassen konnte. Und Beuth aber auch sagte, hier, wir müssen punkten, wir müssen irgendwie keine Zeit verstreichen lassen. Hier, ich trage dich quer über den Platz vom Feld. Und das zeigt, glaube ich, so auch Terence Beuth. Und also charakterlich, emotional, was seine Einstellung anbetrifft, überall mehr haben. Den fand ich damals gut. Aber die Torquote, was für einen Stürmer natürlich entscheidend ist, die war bei uns nicht so ganz gut.
Okay, danke. Sehr interessant. Ja, und du hast es ja eben ja auch schon mal ein bisschen angesprochen. Gibt es ein Spiel gegen uns, das dir noch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, tatsächlich. Also unsere Wege haben sich ja nicht gar so oft gekreuzt. Und ich bin auch gar nicht aus Darmstadt gebürtig. Ich bin so übers Studium reingerutscht zu dem Verein und bin jetzt, also seit den Nullerjahren, kann man sagen, Lilien-Fan. Und auch da war ja dann erst mit der Zweitliga-Saison damals 2014/15 das erste Duell und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da sind wir mit dem Auto hingefahren, es waren so viele Darmstadt-Fans auf der Autobahn, das war einfach außergewöhnlich. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Auswärtsfahrer oder nur zu ausgewählten Spielen, Lautern lag nahe im ersten Sinne und das war schon sehr beeindruckend, dass da plötzlich so viele Darmstadt-Fans sich mobilisieren ließen und dann auch im Stadion, das war ein Freitagabendspiel, bei euch auf eure Fankurve zu gucken, da waren Wunderkerzen, die nach oben gereckt wurden, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll und hat mich echt gefreut und habe mich schütteln müssen, dass ich meinen Sohn im Stadion als Darmstadt-Fan auftreten darf und zwar, weil mein Verein da spielt, nicht weil ich irgendjemanden begleite, dessen Fan da spielt und das fand ich schon der Hammer, ja, beim großen FCK mal auflaufen zu dürfen, gefühlt. Und ich habe sogar hier im Haus, also ich bin mit einer FCK-Fanin verheitet, die sogar Dauerkartenbesitzerin mal so, bei euch
war. Endlich kommt mal ja, was Gutes.
Auch das soll es geben. Und damals hatten wir schon Kinder, das heißt, ihr Engagement hat da ein bisschen nachgelassen, weil sie dann auch die Region bei euch verlassen hat. Aber das ja war schon so hier, da habe ich zu ihr gesagt, stell dir mal vor, mein kleiner Verein spielt bei deinem Verein. Wo gibt's denn sowas? Und deshalb ist mir dieses erste Spiel noch gut in Erinnerung. Und dann eben das Rückspiel, das ich gerade schon thematisiert hatte, dass wir zurücklagen und dann noch das Spiel gedreht haben. Das war dann für euch so ein bisschen der Sargnagel im Aufstiegsrennen mit Kostas Runjanič, der bei uns auch große Verdienste hatte an der Seitenlinie und für uns war es ja der Türöffner.
Ja, das ist
vielleicht noch ein Spiel. Vielleicht noch ein Spiel, wenn ich kurz einhaken darf. Mir kommt es nämlich gerade, Jeff Strasser ist ja bei uns in der Halbzeitpause mal kollabiert, sage ich jetzt, oder zumindest gesundheitlich so angeschlagen gewesen, dass das Spiel unterbrochen werden musste und dann auch verschoben werden musste. Das war bislang das einzige Mal, dass ich sowas erleben musste. Und ja, war ja dann auch sein Ende bei euch gleichbedeutend damit. Ich habe ihn jetzt nicht weiter verfolgt, aber ich hoffe, ihm geht's gut oder wieder besser und er kann das ausüben, was ihm wichtig ist. Aber das ist mir auch noch vor Augen, dieses Spiel damals. Im gemeinsamen Abstiegskampf.
Ja, genau, da haben wir ja dann das Nachholspiel, haben wir dann gewonnen.
Gewonnen,
mit richtig. Mit unserem neuen Trainer. Aber das Spiel von 2014, 2015, das ist mir auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Das war eine bittere Niederlage und hat dann für uns am Ende bedeutet, dass wir nicht mehr aufgestiegen sind. Ihr seid ja dann aufgestiegen. Und ja, wie geht's dir, Marc? Was für Spiel erinnerst du dich noch besonders?
Ja, mir kam leider auch jetzt nur dieses Spiel mit dem tragischen Zwischenfall mit Jeff in den Sinn. Tja, was anderes blieb mir ehrlich gesagt nicht wirklich.
Ja, ich glaube, das Hinspiel seinerzeit war ja zum Anfang der Saison bei euch. Da kann ich mich erinnern, dass die Lilien unter Thorsten Frings sehr auf Ballbesitz gesetzt hatten. Das Spiel ziemlich kontrolliert hatten, aber ihr habt da mit schnellem Umschaltspiel euer Heil gesucht und es ging ja dann, glaube ich, auch unentschieden aus. Also da schien mir Darmstadt als Absteiger aus der ersten Liga doch reifer in der Spielanlage, aber im Endeffekt war es ein Unentschieden. Und das Rückspiel hatten wir jetzt gerade thematisiert, da dachte ich dann, nachdem das Wiederholungsspiel oder neu angesetzte Spiel verloren ging, da dachte ich schon, oh oh, das sieht gar nicht gut aus.
Ja, es war eine traurige Saison, von daher sollen wir da auch vielleicht schnell abschließen damit. Ja, aber dann kommen wir doch zurück ins Hier und Jetzt. Die Saison für euch war ja dann bisher so aus meiner Sicht jedenfalls sehr erfolgreich. Seid mit einer Niederlage gestartet, aber dann gab es ja 4 Siege am Stück und jetzt am Ende 2 Niederlagen, vor allen Dingen die letzte Niederlage, das letzte Unentschieden, die letzten 2 waren Unentschieden. Weil das letzte Unentschieden gegen Bielefeld war ja auch schon ein bisschen unglücklich, vom nächsten Mal vorsichtig. Ja, aber wie ist denn... Also in der Nachspielzeit noch in Unterzahl das Gegentor gefangen. Aber wie lief die Saison für dich? Oder sind deine Erwartungen erfüllt bisher? Es sind halt viele gespielt, aber...
Ja, ja. Also wir hatten uns ja im Aufstiegsrennen jetzt der letzten Saison knapp geschlagen geben müssen, hatten eine Punktausbeute, die in vielen Vorjahren sogar zum direkten Ausstieg gereicht hätte. Und das hat mich schon ein bisschen gefuchst. Also die erste Liga, ja... sei es drum, aber dass du jetzt halt aus dieser hervorragenden Zweitligasaison nichts mitnimmst, also du startest halt wieder bei Null, du hast keinen Bonus, das fand ich doch ziemlich ernüchternd, weil die Mannschaft in der letzten Saison wirklich auch unter Thorsten Lieberknecht sich sehr flexibel, variabel, spielerisch auf der Höhe präsentiert hat, offensiv auch viel bewegt hat und Kantersiege eingefahren hat, das war schon wirklich bemerkenswert. Und deshalb finde ich es jetzt erstmal gut, dass wir mit 14 Punkten nach 7 Spielen so einen Zweierschnitt haben. Der ist ja auch schon à la Bonheur. Und du hast Niederlagen erwähnt, die zwar unentschieden waren, aber gefühlte Niederlagen. Insofern war das Wort gar nicht verkehrt gewählt. Also gegen Heidenheim 2-mal geführt, 2-mal einen Unentschieden gekriegt. Jetzt gegen Bielefeld, ja, dass du da noch einen Unentschieden kriegst, das ist selten dämlich. Du hattest das Spiel komplett im Griff, du hast aber es versäumt, das 2-0 zu machen und dann guckst du am Ende natürlich ziemlich betröppelt rein. Also was ich so ein bisschen geradeaus mache, die Lilien haben sozusagen bis ins letzte Drittel oder bis um den Strafraum des Gegners herum, machen sie sehr, sehr viel richtig, aber in letzter Konsequenz war jetzt gegen Bielefeld zumindest doch so ein Schwachpunkt zu vermerken. Auch die Standards wurden nicht gut gespielt. Also das war so das Haar in der Suppe. Ansonsten gefällt mir das sehr gut, wie sich die Mannschaft aus Pressing-Situationen löst. Und zwar, wenn es sein muss, mit einem langen Ball, aber sehr, sehr oft auch spielerisch. Und da greifen noch viele Rädchen ineinander. Das gefällt mir sehr gut persönlich. Und alles in allem kann man mit dem Saisonstart wirklich zufrieden sein. Also das 2-0 gegen Regensburg am ersten Spieltag, das war einfach so ein Hallo-Wach-Effekt. Also ne, zweite Liga ist wieder da, ihr habt 0 Punkte wie alle anderen. Jetzt heißt es auch, sich nicht ausruhen, sondern wieder Gas geben. Und das kann die Mannschaft. Also sie lässt irgendwie dann doch nicht sich gehen. Auch gegen Regensburg hatten sie nach der Pause, obwohl sie schon nach einer halben Stunde dann auch dezimiert waren mit 10 Mann, Antworten gefunden und haben dann in Regensburg auch echt in Bedrängnis gebracht. Und auch in Düsseldorf auf der Zielgeraden im letzten Jahr waren wir ja leider dann unterlegen und damit aus dem Aufstiegsrennen mehr oder minder. Und auch da hat die Mannschaft aber nach einer total verschenkten ersten Hälfte die absolut richtige Reaktion gezeigt. Also die Mannschaft kann auch im Spiel die richtigen Lösungen finden. Das finde ich das Beruhigende. Und deshalb alles in allem bin ich mit dem Saisonstart sehr zufrieden, tatsächlich.
Okay, und was erwartest du dir dann für das Spiel am Wochenende bei uns?
Ja, ein sehr emotional aufgeladenes Spiel, würde ich sagen. Also es kommen ja wohl so um die 5000 Lilien-Fans mit, was ich gehört habe. Ihr werdet auch einige Mann am Start haben und Damen. Also deshalb ziemlich gutes, gut gefülltes Haus. Ihr zu Hause ja auch zuletzt mit einem 4-4, aber am Anfang auch 2-1 gegen Hannover. Das hat ja, glaube ich, so sehr emotional auch über euch hinausgewirkt. Ne? Hier die Pfälzer sind wieder da. Also deshalb glaube ich, darf man da ein sehr engagiert geführtes Spiel erwarten. Und ich rechne jetzt nicht mit einem 4-4, aber vielleicht eher mit einer Punkteteilung 1-1, 2-2. Sowas würde ich schon durchaus erwarten.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Respekt vor euch oder vor eurer Mannschaft, was da so kommen wird, weil ich glaube, ihr seid da schon gerade im Pressing und so seid ihr, glaube ich, schon ganz aktiv, was ihr da so macht. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns dagegen halten können, weil die letzten Spiele war, ich glaube, dass die Meinung teilt Marc auch mit mir, war defensiv jetzt nicht unbedingt so geil. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir uns da gegen euch behaupten können, zumal euer neuer Stürmer, der ist ja noch verletzt, ne? Der ist noch keiner dabei.
Der Wilhelmsson. Ja, also ich weiß nicht, ob er tatsächlich ausfällt, aber er kam bislang in der Regel von der Bank. Er ist auch erst 18, ist ein Schwede, das heißt, es ist eher einer, der dieses Jahr wahrscheinlich sich in der Liga zurechtfinden muss. Und ansonsten sind wir jetzt auch von diesem Flügelfokus ein bisschen weggekommen, weil einfach doch viele Spieler angeschlagen sind. Honsack hat noch nicht gespielt in der Saison, wird auch weiter ausfallen, was ich so gehört habe. Das heißt, wir mussten schon von dem Spielstil des letzten Jahres abrücken. Also wir haben jetzt keine zwei Flügel, also keine zwei Außen auf der Mittelfeldachse, sondern haben eher einen Spieler hinter einer Doppelspitze, wobei Manu so doch ein sehr unkonventioneller Stürmer ist, sehr wuselig, macht so eher sein eigenes Ding, reißt damit aber auch gut Lücken. Also es hat im Gegensatz zum letzten Jahr nochmal ein anderes Aussehen im Moment, die Art, wie wir spielen und auch mit einer Dreierkette hinten, was letztes Jahr auch nur in sehr spielerzwungenen Situationen der Fall war. Das heißt, da ist schon eine gewisse taktische Flexibilität auch da und ich habe heute mal so ein bisschen die Statistiken verglichen, da seid ihr, also da habe ich schon so ein bisschen den Schuster-Stil noch so gemeint rauslesen zu können, also nicht jetzt viel Ballbesitz und dafür und Passquote lässt auch ein bisschen Luft nach oben dafür, aber eine relativ gute Abschlussquote, also deutlich weniger Torschüsse als wir, aber mehr Tore als wir im Schnitt. Und das kann ja vielleicht auch darauf hindeuten, ihr nutzt eure Chancen konsequenter als jetzt wir. Und bei den Standards haben wir, glaube ich, beide auch schon einige Kisten gekriegt. Das heißt, vielleicht geht ja auch beim Standard irgendwas, was zu beachten ist.
Ja, ganz bestimmt sogar. Was ich jetzt noch anmerken möchte, dass es aber für uns selbst jetzt auch eine Wundertüte ist, weil wir ja auch den einen oder anderen Neuzugang noch dazu bekommen haben. Ne? Was uns jetzt im letzten Spiel aufgefallen ist oder auffallen konnte, ist, dass wir jetzt plötzlich jemand haben, der durchaus mal in der Lage ist, den Ball ein bisschen länger zu behalten und zu behaupten. Also da genau. Also Clement, der hat durchaus zwar noch Luft nach oben, aber ich meine, der ist ja ganz frisch da, ja. Wie Klar. viele Trainingseinheiten hatte er jetzt vorm letzten Spiel gehabt? Ich glaube 2, wenn es hochkommt. Das heißt, so richtig eingespielt ist das Ganze noch nicht. Ob das jetzt von Vorteil ist oder zum Nachteil, keine Ahnung. Wenn dann eher zum Vorteil für euch. aber wie gesagt, ist eine Wundertüte, ne? Also es kann genauso gut plötzlich eine extrem spannende, was ich mir ja wünsche, eine extrem spannende Partie werden, wo sich beide, in der sich beide Mannschaften echt gegenseitig behaupten wollen und natürlich auch die Personen auf der Trainerbank sich hoffentlich nichts schenken werden. Also das, ich glaube schon, dass das emotional aufgeheizt ist, wie du es eingangs schon sagtest, und dass da ordentlich viel Potenzial für ein richtig unterhaltsames Fußballspiel drin ist.
Ja, definitiv. Also es ist ja auch für die Medien ein gefundenes Fressen, wenn du einen Trainer hast beim jeweils anderen Verein, der im anderen Verein wiederum seine Sporen irgendwie verdient hat. Bei euch Lieberknecht als Spieler, bei uns Schuster als Trainer. Und Lieberknecht war ja auch bei der Betze Brennt, glaube ich, im Interview. Also Korrekt. Ja, da stürzen sich schon die Leute drauf und jetzt sind auch beide gut gestartet. Ist also so ein Verfolgerduell. Da gehen die Emotionen sicherlich hoch. Und Clement, klar ist ein Name. Ich weiß jetzt nicht, Schuster setzt eigentlich jetzt nicht per se auf Spieler, die defensiv nichts beitragen können. Also, wie gesagt, ich kenne ihn zu wenig als Spieler, aber wenn er in der kreativen Zentrale so seine Stärken hat, dann muss er aber dennoch auch nach hinten arbeiten, sonst wird er kein Schuster, Spieler werden. Also da kann ich mich bei uns so an Jerome Gondorf erinnern, der jetzt in Karlsruhe spielt, den habe ich bei uns sehr, sehr geschätzt, weil er so eine Galligkeit hatte, aber auch spielerisch sehr viel dem Spiel geben konnte. Und den konnte ich mal sprechen für mein besagtes 111-Kunde-Buch. Und der meinte, er war früher eigentlich ein klassischer Zehner, der dann aber nach einem guten Pass auch mal gesagt hat, so, Feierabend für heute. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Und Schuster hat ihn erst zu diesem galligen Spieler gemacht, wie man jetzt vielleicht kennt und oder seit ein paar Jahren kennt. Und deshalb, Clement wird also auch Defensives leisten müssen. Ob er es tut, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht macht er es schon in den letzten zwei Spielen. Das könnt ihr jetzt besser beurteilen. Aber ganz ohne Defensivarbeit wird es bei Schuster nie gehen.
Ja, aber das ist ein gutes Thema, weil wir haben jetzt auch, oder jetzt, das letzte Spiel wurde ja auch ein bisschen umgestellt wegen Clement. Ritter ist ja dann nach außen gegangen und von daher wird es schon interessant zu sein, zu beobachten, wie sich das jetzt in den nächsten Spielen so entwickelt, weil gegen Magdeburg war ja Clement mehr oder weniger ohne Training das erste Mal in der Startelf und das hat dann gegen Magdeburg tatsächlich nicht so gut funktioniert. Also wir haben ja nicht umsonst da 3 Tore innerhalb von 11 Minuten gefangen. Und ja, das hat jetzt defensiv gegen Sandhausen besser funktioniert. Dafür war es aus meiner Sicht offensiv nicht wirklich so gut wie den Spielen davor. Und von daher wird es schon spannend, was da so am Sonntag passiert. Zumal jetzt auch noch Zielinski zurückkommt, also ist noch nicht so ganz klar, ob er wirklich einsatzbereit ist am Sonntag, aber früher oder später kommt er ja zurück und Oboku hat ja momentan noch die Sperre. Von daher hat er sich ja dann gegen euch geholt. Wird man dann sehen, wenn da noch die 2 Offensivspieler zurückkommen, was dann so alles passiert in der Startelf. Mit dem Hintergrund, das, was ich eben da schon bei dir nachgefragt habe, ob da wirklich tatsächlich so viel umgestellt wird, weil Dirk Schuster ja da eher dann doch sehr vorsichtig ist, was das angeht.
Genau. Also Baumut hat, glaube ich, jetzt auch bei euch seine Premiere gegeben, oder? Zumindest meine ich, stand bei ihm schon ein Einsatz in der Vita.
Ich hab's da kurz.
Der Robin Baumut, der von Paderborn
also,
von euch geliehen wurde.
Genau, also der ist gegen Magdeburg eingewechselt worden, in der Halbzeit, glaube ich, aber wurde jetzt im letzten Spiel nicht berücksichtigt, aber ich denke mal, der wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Ich hätte mir ihn auch nicht geholt, zumal er ist ja auch groß und so wie ich das verstanden habe, sucht Dirk Schuster ja immer große Innenverteidiger und die Verteidigung oder die Innenverteidigung oder die Abwehr allgemein ist ja für Dirk Schuster sehr, sehr wichtig, wenn er ja immer so defensiv oder was heißt immer so gerne defensiv spielt. Und er hat ja auch die ganze Zeit schon so ein bisschen bemängelt, dass uns defensiv da noch ein bisschen was fehlt. Und das wurde ja dann durch den Neuzugang erledigt. Von daher bin ich da mal gespannt.
Ja, das war ja ein sehr merkwürdiger Wechsel, weil Baumut ja von KSC nach Paderborn gegangen ist und dann gleich weiter verliehen wird, nachdem die Saison schon wieder anfing. Also wussten die mit ihm wohl nicht so viel anzufangen und das liest sich für mich wie auch ein typischer Schusterwechsel. Und Baumut hat ja in der Jugendbeinlinien gespielt, deshalb habe ich den immer so ein bisschen beobachtet, wie er sich dann entwickelt und hat in Düsseldorf damals sich gut aus der Jugend, also er ging noch in der Jugend zu Düsseldorf, U19 glaube ich, gut entwickelt und dann beim KSC ging es zum Schluss jetzt zwar nicht mehr weiter, aber ich denke, er ist trotzdem jemand, der in der zweiten Liga sich auskennt und ich denke, da wird Schuster schon seine Qualitäten gesehen haben. Also ja, auch wenn er am Sonntag nicht aufläuft, ich gehe schon davon aus, dass der noch seine Rolle spielen wird.
Ja, davon ist auszugehen. Aber ich glaube, nochmal ganz kurz, Paderborn hat, glaube ich, doch einen Innenverteidiger geholt, dann zusätzlich, und damit war dann die Chance für ihn, in Paderborn als Stammspieler zu spielen, immer so groß. Ich glaube, das spielt da mit rein. Aber ja, du hast natürlich schon recht, ist immer ein wenig seltsam, wenn ein Spieler dann direkt wieder wechselt, aber er ist auch nur verliehen und nicht verkauft, von daher.
Genau.
Ja, werden wir sehen. Ja. Marc, hast du noch eine Frage?
Nee, ich höre gespannt zu. Das soll das Podcast sein, immer schlecht, aber ich merke, dass die Vorfreude bei mir rasant wächst und ich freue mich wahnsinnig auf die Partie.
Ja, ich freue mich auch, dass wenn so viele Gäste, Fans mitkommen, das ist immer geil für die Stimmung und so weiter. Gegen Paderborn sind ja leider nicht so viel mitgekommen. Von daher bin ich da echt gespannt. Ist immer schön, wenn die Osten nicht so leer ist, ein bisschen voll ist. Von daher, wenn du 5.000 hast du ja erwähnt, sollen da kommen oder mindestens kommen. Das ist die Vorfreude natürlich schon groß.
Ja, also die Zahl geisterte am Wochenende mal so rund ums Bölle. Ich denke, da wird es in die Richtung schon gehen und es haben sich auch Biker, also Lilienfans, die Motorradfahrer sind, verabredet als Konvoi auf dem Betze zu fahren. Also das ist auch schon schön. Also es war irgendwie nach dem Motto ohne Hetze zum Betze. Also schön gemütlich, aber wer Lust hat, schließt sich an. Und das ist ja auch schon mal schön. Also so weit ist es ja jetzt auch nicht. Das heißt, es ist ja dann schon mal ganz, ganz passend.
Aber das bedeutet auch, dass der Betze ein attraktives Auswärtsspiel für euch ist.
Ja, definitiv. Also wie ich sagte, an dem Mythos Betze hat sich seit 2014 für mich jetzt nicht viel geändert. Das Stadion ist, also wie gesagt, meine Frau ist Lautern-Fan, die findet den Stadionausbau immer noch schwierig, wie ihr ja vielleicht ja, auch. Ja. Und deshalb habe ich das immer so ein bisschen mitgekriegt, was sich bei euch so tut oder auch nicht tut. Und wenn man dann weiß, man fährt da zu diesem großen Koloss auf dem Berg und die Historie, die ist ja unzweifelhaft da, vielleicht auch so mit euer Klotz am Bein ein bisschen. Aber deshalb ist es immer noch cool, auf dem Betze zu fahren. Das hat einfach einen Klang. Bleibt dabei, ja.
Aber wenn wir schon gerade bei Stadion sind, gutes Thema. Ich verfolge ja so ein bisschen die Webcam von eurem Stadionumbau und ich gucke da immer ein bisschen verwundert drauf, weil seit gefühlt, also ich weiß nicht genau wie lange, aber gefühlt ist passiert da seit einem halben Jahr oder sowas gar nichts. Ja, also die haben jetzt letzten Woche irgendwann die Sitze reinbekommen, aber davor ist halt ewig gar nichts passiert. Wie sind denn da die offiziellen Pläne? Wie, wann soll denn die Tribüne eröffnet werden?
Zum Rückrundenauftakt. Also wenn quasi das Jahr 2023 ist, dann soll das Stadion in Gänze da sein und auch bezogen werden können. Also im Moment sind Nord, Süd und Gegengerade komplett für die Fans geöffnet und die Haupttribüne ist eben noch das, was fehlt, das letzte Puzzlestück. Aber das soll dann tatsächlich zum ersten Spieltag im Januar dann auch geöffnet sein. Und ich glaube, dieser ganze Verzug hängt an den mittlerweile bekannten Problemen, dass irgendwas geliefert werden soll, aber doch nicht kommt. Und also das hat wohl diese Hintergründe. Im Endeffekt, wenn man alle paar Wochen mal reinkommt zu den Spielen, dann sieht man schon, ah, da hat sich wieder ein bisschen was getan, aber es geht wohl jetzt primär noch um den Innenausbau, dass der fertiggestellt ist. Und dann sind wir tatsächlich im Januar in dieser Umzugsphase am Ende und sind dann tatsächlich mit einem rund erneuerten, kann man schon sagen, Bölle am Start. Und auch wenn wir dem Alten irgendwie ein bisschen hinterher trauern, finde ich schon, dass man das Neue auch sehr gut annehmen kann. Also ich habe jetzt auch meinen Platz auf der Gegengerade gefunden und ist jetzt doch einfach nochmal sehr viel lauter, ne, mit Dach und ja, ein geschlossenes Viereck als damals dieses ovale Rund ohne Dach. Also ich denke, die Fanszene nimmt es gut an, trotz Wehmut angesichts der Oldschool-Gegengerade. Aber alles in allem freuen wir uns dann, wenn das abgeschlossen ist und wir im Januar mit 18.000 da sein können. Mehr werden es nicht. Das ist so die Auslastung, die wir erreichen können. Aber ich glaube, die ist für Darmstädter Verhältnisse auch ganz, ganz passend.
Also ich finde es zwar cool, dass sich was tut. Ne? Ein bisschen modernisieren tut ja immer ganz gut. Aber ein bisschen nachtrauern tue ich auch. Also das altehrwürdige Stadion, ne? Ich war jetzt nur leider einmal da. Schande auf mein Haupt. Aber bin halt Fußballromantiker, mein Gott. Und dann muss ich aber auch noch gestehen, freue ich mich, ich muss es nochmal sagen, ich freue mich auf die Partie auf dem Betze. Es gibt dann nämlich auch durchaus unsympathischere Fans. Möchte ich an der Stelle behaupten und grüße ganz lieb Ute und Jutta, die zwei Darmstädterinnen. vielleicht bin ich auch da. Ja, gut.
Wer bist du denn im Stadion am Sonntag?
Nee, wir sind es tatsächlich nicht. Also wir hatten den Termin ja schon ausgeguckt, wann wird es denn wohl dazu kommen, das Spiel. Und jetzt ist tatsächlich just an diesem Sonntag ein Familienfest. Das heißt, wir werden beide nicht da sein, was dann schon irgendwie auch schade ist. Lässt sich jetzt leider nicht ändern. Also wir werden es anderweitig verfolgen und ich hoffe einfach mal im Zuge des Familienfriedens, dass beide irgendwie am Sonntagabend mit dem Ergebnis leben können. Genau. Also deshalb leider nicht. Vielleicht ja dann nächstes Jahr, so wir beide uns wieder in der zweiten Liga wiederfinden. Why not?
Genau. Okay, dann noch eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem, wenn wir Gäste haben. Was sind denn für euch die größten Derbys?
Die größten Derbys, also weniger weg vom nationalen Fenster, dass das schon noch tatsächlich so die klassischen regionalen Kontrahenten sind, also in erster Linie OFC, also Offenbacher Kickers. Das ist so mit der größte Verein, auf den man sich problemlos einschießen kann. Dann natürlich die Eintracht, wobei ich jetzt als außenstehender Lilien-Fan, der jetzt nicht mit der Muttermilch Lilien-Fan geworden ist, sondern so im Zuge des Erwachsenenalters, muss ich sagen, die Eintracht war einfach viel zu selten ein Verein, der sich mit uns duelliert hat, weil sie waren erste Liga oder zweite Liga und wir waren dritte oder vierte. Also deshalb kam das jetzt erst im Zuge der Bundesliga-Duelle auf und da schossen auch beide Seiten phasenweise übers Ziel hinaus. Das hat mir nicht gefallen. Ich finde, es war nicht schön. Also da kann die aktive Fanszene mit der Eintracht wenig anfangen und viele andere auch. Aber ich finde, das ist so nicht ein Duell auf Augenhöhe. Mit dem OFC hat man sich schon ganz gut gekappelt. Kassel ist auch ein Club, den man nicht sehr gerne hört hier in Darmstadt. Schön war es aber, dass die beiden uns den Aufstieg in die dritte und die zweite Liga ermöglicht haben. Das ist jetzt aber zu lang darauf nochmal zu verweisen, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hatten sie ihre Aktien drin und die haben uns gut getan. Und ich würde mal sagen, wenn man die Eintracht noch dazu zählt, dann der vierte Club, mit dem wir nichts anfangen können, ist der Waldhof. Ganz klassisch. Ich glaube, das ist so eine Schnittmenge zwischen unseren Clubs.
Könnte es sein, ja.
Ja, das also es ist, ich kann mich auch erinnern, dass ich da 2008 mal im Stadion war mit Darmstadt und ja dann auch mit dem Polizeikonvoi zum Bahnhof geleitet wurde, obwohl unser Auto ganz woanders stand. Da musste man da erstmal mit diesen polizeieskortierten Gruppen da weglaufen. Also es ist, gegen Waldhof ist kein Spaß zu spielen als SV Darmstadt. Und ich lebe auch noch hier in der Bergstraße. Seit die in die dritte Liga aufgestiegen sind, sieht man hier so viele Waldhof-Aufkleber. Das kann nicht gut sein, muss ich sagen. Aber die haben so jetzt ein bisschen die zweite Luft gekriegt, habe ich so das Gefühl. Also die können von mir aus gerne in der dritten Liga bleiben. Da sind sie gut aufgehoben und ich glaube, da spreche ich vielen Lilien-Fans aus der Seele. Also mit denen ist es neben dem OFC und Kassel so der Verein, mit dem man nicht sich großartig abgeben will. Und wenn dann nur im Sinne von bleibt lieber da, wo ihr seid. Und die Eintracht, ja, wie vorhin erwähnt, ist für mich ein bisschen ein ungleiches Duell, aber ist halt der große Club in Hessen, der auch medial immer hochgehalten wird vom HR. Und da sind sich die Lilien-Fans gerne mal als fünftes Rad am Wagen und das muss nicht sein. Also da wird die Eintracht schon auch viel protegiert und das sieht man hier in Darmstadt oder um Darmstadt rum ziemlich kritisch.
Okay, vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was am Sonntag passiert. Wie gesagt, ich kann es wenig einschätzen.
Naja, ich meine, es ist halt schade für Darmstadt, dass sie einfach mal so vorbeikommen, ist ja auch ganz schön.
Ja, ich hoffe, die Fans benehmen sich, das können sie in der Regel schon.
Ach, bestimmt.
Und dass das dann jenseits des Spielfelds eine engagierte, aber faire Atmosphäre gibt und dass dann auf dem Spielfeld ja sich die Spieler nichts schenken, aber dann der Bessere einfach gewinnt oder wenn es einfach wir. Ein 1-1 oder 2-2 wird oder ihr. Nee, mal gucken. Also ich denke, Unschieden könnte realistisch sein für beide Seiten.
Könnte realistisch sein, also glaube ich auch. Tendiere aber entweder zu einem Sieg für Kaiserslautern oder einer Niederlage für Darmstadt. Ah, das wollte ich schon immer mal sagen. So, toll. Ja. Hey, ich war mit meiner Viertelstunde gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde rum.
Ja. Siehst du mal.
Souverän. Und jetzt haben wir keine Halbzeitpause verbracht miteinander, aber eine Halbzeit.
Sehr schön.
Und ich hoffe, lieber Matthias, du kommst mal wieder. Würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Stadion.
Würde mich sehr freuen. Ja, klar. Falls ihr nach Darmstadt kommt, gebt Bescheid. Ansonsten danke für die Einladung und jetzt sind wir alle gespannt, was am Sonntag bei rumkommt.
So sieht's aus. Ja, ich bedanke mich auch, genau wie Marc. Sehr cool, dass du dabei warst. Das war ja auch jetzt eher kurzfristig, würde ich mal behaupten. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Gerne. Ich wünsche euch was. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Marc. Es war sehr, sehr cool heute Abend. Und
ja, aber nicht dank mir, sondern dank Matthias. Ne? Das muss man ja ganz klar so sagen.
Ja, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Und dann sage ich ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Ich bedanke mich selbstverständlich auch bei dir, lieber Sebastian. Es war wie immer eine Freude. Es war ein innerlicher Reichsparteitag, mit dir gemeinsam zu debattieren. Nee, haben wir ja eigentlich heute gar nicht. Sehen wir uns so fürs Bitzeschwitzi. Und toll nochmal, dass Sebastian, toll, dass du zu Gast warst.
Dass ich zu Gast war.
Wunderschön. Nee, toll, dass Matthias mit von der Partie war. Und wir freuen uns jetzt gemeinsam auf das Spiel gegen Darmstadt, SV Darmstadt. Sebastian merkt das endlich. Und genau, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Lieben Dank fürs Zuhören und tja, bleib gesund und so. Ach Sebastian, Social Media haben wir jetzt vergessen, ne? Wo ist unser
Social Media? Ja, wo findet man dich denn?
Also mich bei Twitter ist es Mark_Litz, auf Instagram Litz_Mark, auf YouTube youtube.com/c/MarkLitz.
Hast du das aufgeschrieben?
Nee, das kam gerade so. Ich muss ganz dringend wohin. Seltsamerweise beflügelt die Blase mein Gehirn. Das ist Wahnsinn.
Wunderschön.
Das ist fantastisch. Fantastisch. Der FCK-Pod. Ja, ist egal. Kreativ werde ich jetzt auch noch. Wo findet man dich, Sebastian?
Mich findet man bei Twitter @roderteufel und bei Instagram @roderteufel.fck.
Und jetzt ganz wichtig, wo findet man unseren Podcast, außer auf unzerstörbar-podcast.de?
Genau, bei Twitter @unzerstörpod und bei Instagram unzerstörbar-podcast.
So, vielen lieben Dank.
Und,
ja, und?
Natürlich findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Das wollte ich schon immer mal sagen, hab's noch nie gemacht, fantastisch. Wow. Also bei Spotify,
und ich warte bei
iTunes, Amazon.
Geil, super.
Und so. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber egal.
Ach so, ja, okay.
Ich müsste mal aufschreiben, reibe wie du dein Social Media Kanäle auch. Egal.
Ins Hirn gebrannt. Mit dem Lötkolbe, mit dem Neue. Hopp, alles klar. Bleiben gesund, ihr Leute und ihr Kinder, ihr liebe Leitung Kerwigisch. Das war's mit unserer Störbar Folge 54, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, wahrscheinlich schon. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Schauen wir mal. Wir müssen selber reinhören, damit man wisse, wohin die Reise geht. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.